Gut, nachher kommt der Andreas nochmal. Der wird übrigens auch morgen früh den Sonntaggottesdienst übernehmen. Und wer ihn nochmal hören möchte, der kann morgen gern kommen. Und dann hörst du das Wort Gottes nochmal vom Andreas und nicht von mir. Sowieso eigenartig. Ne? Das Jahr ist jung und in meiner eigenen Gemeinde habe ich bis jetzt kaum geredet. Bin der dritte oder der vierte. Eins, zwei, vier. Die fünfte Botschaft in meiner Gemeinde, die ich jetzt halte. Also, ich bin jetzt erst der fünfte. Nun gut, ich beginne jetzt mit dem Wort Gottes am besten, okay, bevor ich hier die Leute verwirre. Und es ist ja eine Winterbibelschule heute Abend. Eine Bibelschule im Winter. Draußen ist Winter, hier drinnen Bibelschule. Und wer hat seine Bibel dabei? Darf ich mal schauen? Hast du deine Bibel dabei? Gut, ausgezeichnet. Da ist es nämlich so, ihr Lieben, dass ich feststelle seit einigen Jahren in unserem Land, dass die Bibel immer mehr irgendwie in den Hintergrund rückt. Dass nicht mehr allzu viele regelmäßig in ihre Bibel lesen. Die Übersetzungen, die sie lesen, sind nicht mehr besonders gut. Und dass da eigentlich gar nichts dabei ist. Dass sich viele da gar nichts dabei denken. Ihr Lieben, wir müssen da ganz stark aufpassen, denn es ist nämlich so, dass uns unser Hauptkontaktpunkt zu Gott, der Ort, an dem du Gott wirklich kennenlernen kannst, ist an dem Platz, an dem du sein Wort liest. Denn er hat erwählt, dass sein Wort seine Kraft transportiert und einen Teil von sich selber transportiert. Wenn du also das Wort Gottes aus deinem Leben ausschließt, dann ist es tatsächlich so, dass du das Fenster zu Gott mehr oder weniger zumachst. Und das ist ganz bedauerlich. Zum Schluss, am Anfang, wenn der Rollladen runtergeht, merkst du es noch gar nicht, ja? Und nach und nach denkst du dir, na, wird ein bisschen dämmerig hier. Irgendwann ist der Rollladen unten, aber das sind ja noch die Zwischenräume. Du kannst also noch alles ganz gut erkennen, bis es dann immer dunkler wird, eben weil du so wenig Bibel liest. Ja, und zum Schluss ist der Rollladen ganz unten und das Licht ist aus und du stehst im Dunkeln. Na, das soll dir nicht passieren. Ihr merkt, dass dieses letzte Jahr, oder ihr habt gemerkt, dass dieses letzte Jahr ein Jahr der Krise war. Ein historisches Jahr. Es war in vielerlei Hinsicht ein historisches Jahr. Na, wenn der Dow Jones an einem einzigen Tag um 770 Punkte abstürzt und alle Indizes der Welt, alle Aktienindizes der Welt mit abstürzen, Wenn die Banken der Welt in solche Schieflage geraten, dass die amerikanische Regierung und praktisch alle Regierungen der Welt kommen müssen und den schiefen Turm von Pisa wieder gerade richten müssen, ja. Und wenn wir feststellen, dass BMW, ich weiß nicht ob BMW, aber Daimler und Opel und wie sie alle heißen, auch in Amerika, die ganzen Autofirmen plötzlich Kurzarbeit machen müssen, beziehungsweise die Bänder monatelang stehen lassen. Wenn die Leute davon reden, dass sie ihre Schulden nicht mehr bedienen können, dann haben wir ein Krisenjahr, dann haben wir ein gewaltiges Problem ja jetzt gerade hinter uns gebracht. Und 2009 kann unter weltlichen Gesichtspunkten durchaus noch ein größeres Krisenjahr werden. Aber für uns, ihr Lieben, als Gemeinde war das ein historisches Jahr des Triumphs, preis dem Herrn. Es war ein wunderbares Jahr, es war ein fantastisches Jahr. Es war ein Jahr des Wachstums, ein Jahr des äußerlichen Wachstums. Wir haben uns Gemeinderäumlichkeiten mäßig verändert, ja, vergrößert und mehr Leute sind da als je zuvor. Und mehr Geld kommt rein als je zuvor. Ich merke ein großes Moment an Begeisterung. Halleluja. Alle diese Dinge sind wunderbar. Wir als Gemeinde können nicht sagen, dass wir ein katastrophales Jahr hatten. Du sagst jetzt vielleicht, ja, du weißt nicht, wie mein Jahr lief. Naja, du gehörst zu der Gemeinde dazu. Und über die ist die Hand Gottes. Und wenn wir gesegnet werden, wirst du mitgesegnet werden. Das ist so, das fängt so oben an, ja, und rieselt dann runter auf den Rest von uns. Ich bin mir sicher, dass wenn du bestimmte Dinge tust, ein Segen auf dich freigesetzt wird, wie du den noch nicht erlebt hast. Na, der ein oder andere hat mich angesprochen, in den letzten paar Tagen, Wochen und so weiter, auch im Forum geschrieben, ne, mach die Predigten übers Opfer kürzer, fast dich kürzer und so weiter, denn wir denken, du willst unser Geld oder wie auch immer, versteht ihr, das ist manchen Leuten aufgestoßen. Wir müssen jetzt nicht die Hände heben, wem das alles so geht, okay, oder so ging, lassen wir jetzt einfach einmal. Glaub mir einfach mal einen Moment lang, dass der Grund, weshalb wir über Opfer reden und immer wieder Schriftstellen anführen, nicht ist, dass wir dein Geld wollen in erster Linie, sondern, schau, es hat eine Revolution stattgefunden im Klingelbeutelland. Menschen haben begonnen, regelmäßig zu geben, größere Gaben zu geben und plötzlich hat der Segen Gottes sie übermannt. Meine Frau und mich, wir sind vom Segen Gottes übermannt worden. Nach und nach, da muss ich von anders drüber reden, ja. Aber wir haben uns biblisch verhalten in Bezug auf Geben und plötzlich haben wir einen dermaßen Rückenwind, dass wir gar nicht wissen, wo und ja, kommen wir überhaupt noch nach? So schnell drehen sich da die Räder. Und wir denken, Mann, hey, diesen Durchbruch, dieses plötzliche Plätschern von Gottes Segen auf dich runter, wir müssen es mitteilen, wir müssen es verbreiten, soweit wie es geht. Und dann redet mal über diese Themen, wie das uns ging, wie wir den Einstieg gefunden haben. Naja, gut. Und das kann man mögen und das kann man nicht so mögen. Wir wollen auf jeden Fall heute Abend, werde ich ein ganz kurzes Opfer eine ganz kurze Opferrede haben. Ja, machen wir nachher, ich predige jetzt zunächst ein bisschen. Aber so ist es. Nimm einfach mal an, dass es das wirklich gibt, einen Bereich, in dem Gott dich anlächelt und du die warmen Sonnenstrahlen auf seinem Gesicht spürst. Die Welt draußen ist in Krise und ich garantiere euch, es werden noch größere Erschütterungen kommen. Möglicherweise werden wirklich Banken zusammenbrechen, Staatsbanken zusammenbrechen, Staaten zusammenbrechen. Ich rede jetzt nicht von einer großen Krise bei uns hier in Deutschland. Ich denke, wir sind einfach ein bisschen unwandelbar, wir Deutschen. Okay, wir haben ein stoisches Gemüt. Wenn Krisen kommen, dann wetten wir die ab und dann geht's wieder weiter. So wie ein Pfosten, den rammst du in die Brandung und da kommt dann das Meer, mal ein bisschen von links, mal ein bisschen von rechts und dann geht's wieder weg. Der Deutsche ist immer noch da. So sind die Deutschen. Ja? Krisen kommen und gehen, die Deutschen sind da. Vielleicht sind sie hinterher wieder pleite, aber sie sind auch da. Ja. Krempeln wir die Ärmel wieder hoch, machen wir wieder weiter, wie bisher. Ne? So sind die Deutschen. Mich haben einige Dinge natürlich recht bewegt jetzt in dieser Zeit. Meine Botschaft heute Abend, die heißt deswegen, bewahre das Wort. Wir kennen die Sendschreiben in der Offenbarung, nicht wahr? Wir haben die Sendschreiben schon gelesen. Und ich möchte über zwei Gemeinden heute Abend was sagen und dann über das Wort Gottes ganz allgemein. Ich möchte eure Liebe zum Wort wieder anfachen. Wenn du merkst, du weißt es mehr als jeder andere, ja? Wenn du weißt, dass deine Liebe zum Wort nachgelassen hat, dass du das Wort Gottes nicht mehr liest. Ich meine, manche kommen zu mir und sagen, hey du, ich habe ewig nicht mehr Bibel gelesen, ich habe es bisher nicht verstanden, aber jetzt irgendwie, seit ich hier mit dabei bin, macht mir das Bibellesen wieder Spaß, ich will Bibel lesen, was für eine Bibel soll ich lesen? Und dann empfehlen wir dir eine, die leicht verständlich ist und dann kannst du die lesen. Aber dein Verhältnis zum Wort ist dein Verhältnis zu Gott, sehen wir es mal so. Ich spreche nicht zu einem Verhältnis zu einem Buch mit Goldschnitt, sondern zu dem Inhalt dieses Buches. Schau, das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort muss auch in dir Fleisch werden, damit du die Herrlichkeit Gottes siehst. Du kannst deine Beziehung zu Gott nicht von seinem Wort trennen. Das ist ganz, ganz gefährlich, wenn du das tust. Denn wenn irgendein Prediger kommt und Quatsch erzählt und du bist nicht fest im Wort, dann wirst du vielleicht hin und her geworfen von diesem Wind der Lehre. Und wir als Pastoren und als Prediger sind hier, laut Epheser Kapitel 4, Vers 11, dass wir eben dich schulen, dich lehren und so verhindern, ja, dir eine Fähigkeit geben, selber Einschätzungen vorzunehmen und Beurteilungen vorzunehmen von den Dingen, die du hörst, dass du selber die Elemente deines Lebens bewerten kannst, ob das jetzt biblisch ist, was in deinem Leben abläuft, ob das der Segen Gottes ist oder ob du angegriffen wirst. Das kannst du aber nur dann tun, wenn du wirklich fest bist im Wort. In der Offenbarung in Kapitel 2, da lesen wir von der Gemeinde in Smyrna. Und wir lesen das jetzt mal, ich schlage hier mal auf. Offenbarung Kapitel 2. Das ist die Gemeinde in Izmir. Einige von uns, die waren vor vielen Jahren mal in der Türkei. Wir haben dort eine Tour gemacht, eine 7 Gemeinden in der Offenbarung Tour. Wir gingen in diese ganzen Städte. Wir haben, ich denke, in Smyrna begonnen, das heißt heute Izmir. Das ist eine Urlaubsstadt. Da habe ich gesehen, wie das ist, wenn Türken feiern. Das war irgendein Nationalfeiertag. Die ganze Stadt, ich meine, die Stadt ist zum großen Teil weiß, okay, die Wände und so weiter, die Mauern der Stadt und dann überall rote Fahnen und Menschen mit roten Fahnen. So viele Fahnen hast du überhaupt in deinem Leben noch nie gesehen. Und die sind alle durch die Straßen gelaufen und haben gechantet. Wie Hare Krishna, kennt ihr das? Nur die haben nicht Hare gechantet, sondern Türkei. Türkei. Ich habe mir gedacht, wo bin ich? Ich habe zum Hotel rausgeblickt und habe das gesehen. Das war also ganz eigenartig. Die Türken haben Smyrna vor 500 Jahren ungefähr erobert, okay, und seitdem ist es also türkisch und ist wirklich türkisch. Ich habe das also mit eigenen Augen gesehen. Und die Ruinen dieser Gemeinden und dieser griechischen Stadt, die gibt es natürlich immer noch. Und Jesus spricht zu dieser Gemeinde in Smyrna in Offenbarung Kapitel 2. Das ist das Wort des Herrn zu der Gemeinde. Hört mal, was er sagt. Und stell dir mal vor, du bist Gemeindemitglied in Smyrna. Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Offenbarung Kapitel 2, jetzt Vers 9. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Du aber bist reich. Schaut, wir dürfen nicht denken, dass wenn jemand reich ist, dass er deswegen auch geistlich reich ist. Ich sage euch, Jesus sagt, der Mammon ist ungerecht und manchmal haben die unwürdigsten Menschen das meiste Geld. Das wollen wir jetzt mal von dir nicht annehmen. Ja? Du hast dein Geld ganz bestimmt auf ehrenwerte Weise erworben. Aber Jesus sagt hier diesen Leuten, ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Unsere erste Frage wäre vielleicht, Herr, wenn du meine Drangsal kennst und meine Armut, Herr, warum machst du da nichts dagegen? Das wäre meine natürliche Reaktion. Ich weiß nicht, wie es dir ginge. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Schau, damals gab es die Pharisäer, damals gab es Menschen, die religiös drauf waren, in einem religiösen Wahn gefangen waren, wie bestimmte muslimische Fraktionen heutzutage. Na, damals gab es die Synagogen des Satans, die haben sich so in ihre eigene Religion hineingedacht, dass sie gedacht haben, nur wir dürfen leben, alle anderen müssen sterben. Und wir kennen heute Moscheen des Satans, okay? So ähnlich wie das, was man Islamisten nennt, gab es damals auch in der jüdischen Variante. War genauso unangenehm für die Gemeinde Jesu. Und da heißt es jetzt, ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Herr, was ist das für eine Verheißung? Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Herr, ich habe keine Lust zu leiden. Herr, mach was dagegen. Aber wir lesen hier nicht, dass es heißt, fürchte dich nicht, ich werde dem Teufel den Hahn abdrehen. So heißt es hier nicht. Leute, mich erschüttert das, was da steht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stehe da und bin platt zunächst einmal. Das ist doch eine Gemeinde, für die Jesus gestorben ist, die er liebt. Und da heißt es jetzt, fürchte dich nicht, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. In anderen Worten, siehe, der Teufel wird einige von euch überwältigen und überwinden und ihr werdet verlieren. Einige von euch werden untergehen. Er wird euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod. Was ist das für eine Aufforderung? Stell dir vor, der Herr erscheint dir und sagt, ja, du hast viele Probleme in deinem Leben. Gestehe ich dir zu. Ich sehe deine Drangsal, deine Armut. Sei treu bis zum Tod. Klingt nicht gut, oder? Ich meine, sag mal ehrlich. Das ist keine Verheißung, nach der du strebst. Oder du möchtest ein solches Wort vom Herrn nicht empfangen. Du möchtest ein besseres Wort. Du möchtest sagen, Herr, wo ist hier die Auferbauung? Wo ist hier die Zuversicht, Herr? Du, die ist, kommt jetzt. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage, seid treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden leiden von dem zweiten Tod. Der zweite Tod ist die Hölle. Johannes sagt es hinten, weiter hinten in der Offenbarung, spricht er davon, dass der zweite Tod die Hölle ist. Jeder Mensch wird auferstehen, jeder Mensch wird eines Tages gerichtet werden von Gott und dann werden die einen in den Himmel gehen, in ihrem Auferstehungsleib und die anderen, die werden den zweiten Tod erleiden, die werden in den sogenannten Feuersee gehen. Und Jesus sagt, hey, wer durchhält, wer im Gefängnis, wer in diesem Leid, in dieser Armut an mir festhält, am Glauben zu mir festhält und stirbt, der wird immerhin nicht zur Hölle fahren. Das ist die einzige Verheißung, die hier wirklich steht. Sei treu bis zum Tod, dann fährst du schon mal nicht in die Hölle. Und das ist alles. Nirgendwo steht hier, dass dem Herrn irgendwas besonders gefallen hätte an dieser Gemeinde. Er sagt nur, hey, ich liebe dich, ich sehe dich, du bist nicht verlassen. Aber ja, du wirst sterben, einige von euch werden sterben und werden untergehen. Sei treu bis zum Tod, dann fährst du schon mal nicht zur Hölle. Wie ein, da brauche ich einen Schluck hier, muss ich gleich mal einen Schluck trinken. Hast du das schon getrunken? Ist das dein Wasser? Nein, gell? Nicht, dass ich hier plötzlich abhebe, weil ich hier die Andreas-Hermann-Salbung bekomme. Preis dem Herrn. Jetzt lasst uns mal rübergehen zu Offenbarung Kapitel 3. Ihr Lieben, wir sprechen im Moment über die Liebe zum Wort, über die Wichtigkeit von Gottes Wort in deinem Leben. Offenbarung Kapitel 2. Kapitel 3 jetzt vielmehr. Sendschreiben an Philadelphia. Vers 7. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und er schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Ich sehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Schau, eine geöffnete Tür spricht von mehreren Dingen. Zunächst einmal ist die geöffnete Tür, laut 1. Korinther Kapitel 16 Vers 9, eine geöffnete Tür des Wortes. Paulus sagt, ich bin hier gerade in Ephesus und hier gehe ich nicht mehr weg, denn oder zunächst nicht weg bis Pfingsten, denn mir ist eine große und wirksame Tür aufgetan und der Widersacher sind viele. In anderen Worten, Paulus hat an einem Ort gepredigt in Ephesus und viele Menschen kamen und viele haben dann natürlich auch dagegen geredet. Aber er hat sich gedacht, hey, das läuft so gut, ich bleibe hier. So die geöffnete Tür des Wortes ist, die Gemeinde ist da, die Gemeinde hat offene Türen, die Gemeinde findet Zuspruch ja, in ihrem Umfeld. Und das Wort Gottes wird gepredigt und die Menschen nehmen es an. Wie die Schwämme sitzen sie da wie während einer Winterbibelschule in Geldersheim, ja, und saugen sich das ein und es ist wunderbar. Und jetzt geht's weiter. Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Die offene Tür ist gegeben worden, denn so laut, dass du es selber hörst. Sag mal dreimal denn. Eine geöffnete Tür, diese geöffnete Tür spricht nicht nur von Wortverkündigung, sondern die spricht auch von geistlicher Vollmacht und von Gebetserhörungen. Du betest und durch die offene Tür in den Himmel geht's hinauf, dann steigt's hinauf, dein Gebet. Der Herr sieht dich beten und er hört dein Anliegen und dann reflektieren der Vater und der Sohn das und dann steht schon der Engel bereit mit der Gebetserhörung und dann geht dieser Engel hinab und kommt zu dir und dann plötzlich macht sich der Segen breit, preist dem Herrn, weil der Engel Gottes den Segen ausbreitet in dieser Gemeinde hier. Na, und diejenigen, die gebetet haben, die haben große Gebetserhörungen empfangen. Eine offene Tür ist da. Ist völlig anders als in Smyrna. Merkt ihr das? Merkt ihr jetzt schon einen Unterschied? Du hast eine kleine Kraft. Das griechische Wort für Kraft ist Dynamis. Und das Wort Dynamis, wir bekommen unser Wort Dynamit davon, das ist Sprengkraft, Durchsetzungskraft, göttliche Kraft. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Du hast mein Wort bewahrt. Die geöffnete Tür der Gebetserhörung, der Vollmacht, der Wortverkündigung, dass niemand was dagegen tun kann. Denn du hast mein Wort bewahrt. Wisst ihr, was ich glaube? Dass diese Menschen das Wort Gottes an erster Stelle hatten in ihrem Leben. Dass sie morgens aufstanden und das Erste, was sie aufgemacht haben, war ihre Bibel. Dann haben sie diese Bibel gelesen und zwar nicht nur mal so drei Sätze, die sie dann gleich wieder vergessen haben, sondern die haben sich vielleicht einen Psalm hergenommen, Psalm 23, und haben den durchgedacht, sag mal durchdenken. Und haben Gott zu sich sprechen lassen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oh, preis dem Herrn. Du weidest mich auf grünen Auen und führst mich zum frischen Wasser. Und dann geht es weiter, auch wenn ich durchs Tal des Todesschattens gehe. Kommt immer wieder mal, das Tal des Todesschattens. Na, obwohl deine Seele gesättigt wird, obwohl der Herr all deinen Mangel erfüllt, kommt ein Tal des Todesschattens. Aber du weißt, ja, das ging dem David genauso. Fürchte ich kein Unglück, denn dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Deine Kräfte, deine Mächte, die konspirieren und helfen mir über die Krise. Plötzlich strahlt die Sonne hinein in dieses Tal des Todes und macht es zu einem lebendigen Tal. Und plötzlich wird mein Tal ein liebliches Tal. Dann komme ich ans Ende an und dort fallen schon meine Widersacher nieder vor mir. Denn wenn die Wege eines Menschen Gott wohlgefallen, dann lässt er selbst seine Feinde mit ihm in Frieden sein. Amen. Erst recht seine Freunde und seine Frau. Wir lesen mal weiter. Du hast mein Wort bewahrt. Wisst ihr, was ich glaube? Nachdem ich hier weiß, Gottes Kraft steckt in Gottes Wort. Okay? Die Dynamiskraft steckt in Gottes Wort. Lies mal 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 15. Da heißt's, lieber Timotheus, schreibt Paulus dort, du hast anhand der Heiligen Schriften das Lesen gelernt und diese Heiligen Schriften, die haben die Kraft, genau dasselbe Wort wie hier, Dynamis, dich weise zu machen, hinein in Errettung. Das Wort Gottes ist der Schlüssel für deine Errettung. Es gibt dir die Weisheit und die Kraft, Errettung und Erlösung zu erfahren und zu empfangen, im Hier und Jetzt. Wenn du also Erlösungen und Erfahrungen mit Gott haben möchtest, dann brauchst du unbedingt die Verheißungen Gottes, die müssen leben in deinem Herzen. Und wenn du das Wort Gottes nicht liest, dann gehst du ohne. Seid ihr noch da? So ist es. Du sagst, ja, aber ich bin kein Leser. Du, die Bibel lesen ist eigentlich nicht wirklich lesen, wie ein Roman lesen oder so, sondern es ist wie Essen. Schau jetzt, wo du Christ bist, ist es nicht mehr so, bist du nicht mehr wie andere Menschen. Du hast jetzt einen geistlich lebendigen, du hast jetzt einen lebendigen Geist und dieser lebendige Geist will ernährt werden. Ansonsten geht's dir nicht gut. Irgendwo in dem Psalmen heißt es, mir geht's mies, also meine Worte jetzt, denn ich habe vergessen, mein Brot zu essen. Wenn du vergisst, dein Brot zu essen und dann schleichst du durch die Kulissen deines Lebens, da, 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 ja, und singst Blues dazu. Das kam hier bei den Musikern gut an. Dann bist du selber schuld. Du musst deswegen kein Bibelwissenschaftler werden, du musst nicht Tag und Nacht lesen, obwohl es bestimmt nicht schlecht wäre, sondern du musst einfach dich ernähren, du musst dranbleiben, ja, und das Wort Gottes hören. Aber wir lesen jetzt mal weiter. Wir halten also mal fest. Der Herr sagt, du hast eine offene Tür bekommen hier in Philadelphia, weil du mein Wort bewahrt hast. Das sagt er ausdrücklich nicht über Smyrna. Smyrna war bestimmt beschäftigt mit allem Möglichen, nur sie waren eins nicht, beschäftigt mit dem Wort Gottes. Ich persönlich, aber du wisst, ich könnte mein Leben ziemlich aufregend gestalten, indem ich ständig Dinge tue und wie ein Hamster im Rad renne. Und ich merke manchmal, hey, ich muss jetzt wieder mal Abstand nehmen von bestimmten Dingen, einfach mal die Welt Welt sein lassen, mich zurückziehen mit Gott und dann bei ihm bleiben und ihm glaubhaft machen, dass er wirklich und mit seinem Wort an erster Stelle in meinem Leben steht. Wisst ihr, ich kann ihm ja sagen, oh Herr, du bist mir so wichtig, ganz wichtig. Ja, sagt der Herr sich dann. Ja, und vor 3 Tagen und 27, 5 Stunden und 27 Minuten hast du das letzte Mal mein Wort gelesen, sodass was ankam. Na, da gibt es schon Botschaftsstau. Ich habe schon viele Worte, die ich dir eigentlich mitteilen möchte, aber du rennst die ganze Zeit durch die Gegend, machst allen möglichen Quatsch, den andere besser können als du, statt dass du dich zurückziehst und das Wort Gottes hörst. Und dann geht es wieder leichter weiter. Amen. Da lächelt jemand. Es spricht jemanden an. Hey, ist doch auch gut. Amen. Okay, wir lesen hier mal. Es wird nämlich jetzt noch besser. Da heißt es jetzt, du hast mein Wort bewahrt, hast meinen Namen nicht verleugnet. Wenn deine Mitarbeiter über den Chef herziehen, dann ziehst du nicht mit. Und wenn dich dann einer fragt, na, du hast doch früher immer so über den Chef hergezogen, warum bist du denn plötzlich so schmallippig und einsilbig und ruhig? Dann kannst du jetzt sagen, naja. Oder du kannst sagen, Jesus lebt in meinem Herzen. Ja, und dann geht es natürlich, die anderen lachen, aber ich sag dir, wenn die Krise kommt, rufen sie bei dir an. Glaubst du das? In der Gemeinschaft sagen sie vielleicht, oh, ist das ein Depp. Aber in Wirklichkeit sind sie beeindruckt von dem, dass du nicht mit der Menge gehst, sondern dass du tatsächlich in der Lage bist, eine Meinung zu haben, die sich abhebt von ihrer eigenen. Ich muss jetzt hier mal endlich weiterlesen. Vers 9, hört mal Vers 9 jetzt. Phänome, Phäno, Phäno. Ich spare jetzt das Menal, weil das kürzt dann ab und ich kann mehr predigen, weil die Zeit ist ja kurz. Siehe, ich übergebe dir aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich vor dir niederwerfen und bekennen, dass ich dich geliebt habe. Hatten wir nicht auch was von der Synagoge des Satans und von Juden, die gar keine sind, in Smyrna? Wie sah die Situation in Smyrna aus? In Smyrna hieß es, ja, Teufel wird kommen durch diese Synagoge des Satans, sie werden euch ins Gefängnis werfen, dort werdet ihr dann an den Gefängnisgittern rütteln und einige von euch werden sterben und es wird schrecklich sein. Hier auch eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde, aber eine, die das Wort liebt, eine, von der es heißt, du hast mein Wort bewahrt, du hast eine kleine Kraft, du hast also das Wort Gottes gelesen, damit Kraft sich in dir entwickelt und nicht nur mal ein Ritual abzuspulen, kann man ja machen. Man kann ja seine 3 Seiten lesen und dann hat man es wieder alles vergessen. So, jetzt mache ich die wirklich wichtigen Dinge. Frau, wo bist du? Nein. Die haben gelesen und das Wort Gottes hat sich in Kraft verwandelt in ihrem Herzen. Das Wort wurde also Fleisch im Herzen dieser Leute hier in Philadelphia. Denn du hast eine kleine Kraft, hast mein Wort bewahrt, deswegen übergebe ich dir aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen, dass die sich vor dir niederwerfen und bekennen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Finde ich fantastisch. Warum? Warum ist da Sieg und bei der anderen Gemeinde Niederlage? Weil bei der einen das Wort Gottes im Mittelpunkt steht und die Liebe zum Wort offensichtlich ist und in der anderen, naja, die haben halt irgendwas anderes gemacht. Vielleicht eine gefühlige Liturgie entwickelt. Vielleicht mit Kerzenlicht, nichts gegen die Kerzen, die sind ja auch schön warm. Ne? Ist immer dasselbe Witz, den ich hier mache im Winter. Es ist ja auch schön warm hier. Aber ihr Lieben, wenn wir jetzt die Lichter ausmachen und dann summen wir und so Tessé-mäßig, versteht ihr, oh, fangen wir dann an, ein emotionales Christentum zu leben, das sich vom Wort Gottes mehr oder weniger abkoppelt. Ihr Lieben, dann sind wir auf der Verliererspur. Wir haben dann vielleicht warme Emotionen und wir liegen uns in den Armen und flennen uns die Jacke voll. Und es ist ja auch schön. An Weihnachten oder wann auch immer. Aber da kannst du dein Leben nicht drauf gründen. Dein Leben muss auf dem Fels gegründet sein und dieser Fels ist das Wort. Amen. Vers 10. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Auf Deutsch übersetzt, weil du dran geblieben bist, weil du mein Wort bewahrt hast und dran geblieben bist und es sich in deinem Leben in Kraft entwickelt hat, weil du dieses Gebot vom Dranbleiben, im Wort bleiben, bewahrt hast. Hört mal diese Verheißung, ihr Lieben. Lass die mal einsinken. Dann ermisst du, wie sehr Gott sein eigenes Wort liebt. Weil du mein Wort bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen werden. Weil du das Wort Gottes in deinem Leben hochgehalten hast, weil das Wort in deinem Leben einzigartig war, wird jetzt Gott dir eine einzigartige Errettung zuteil werden lassen. Ich meine, liest es mal und versteht es mal unter dem Gesichtspunkt der Sintflut. Ich werde dich bewahren, weil du mein Wort bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die den ganzen Erdkreis kommen wird, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Die Sintflut war eine Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kam. Ist das richtig? Und wer ist gerettet worden? Der, der das Wort Gottes bewahrt hat, nämlich der, dem Gott den Auftrag gegeben hat, bau eine Arche, und von Furcht motiviert baute Noah eine Arche. Wisst ihr, dass wir auch eine Arche haben? Unsere Arche ist die Gemeinde. Unser Noah heißt Jesus. Und in dieser Gemeinde ist bereits alles angelegt, was wir in der Ewigkeit brauchen werden. Genauso wie die Tiere und alle Versorgung in der Arche bereits angelegt war. Diese Erde wird untergehen im Gericht. Wir sehen es ja schon. Die Grundfesten unserer Gesellschaft, die wanken ja schon. Die Familie ist zerstört. Ja, und was nicht alles. Dieses Finanzsystem rappelt. Staaten scheitern auf der Erde. Und wir erleben die Schockwellen, wie sie durchgehen. Gleichzeitig erleben wir aber als Gemeinde, wie plötzlich die Krisenjahre der Welt, historische Jahre des Wachstums und der Zunahme und der Kraft und der Gegenwart Gottes für uns werden. Ist doch fantastisch. Was willst du denn mehr? Sag mal jemand Amen. Und ich sage euch, der Trend bei denen, die Gott lieben und die das Wort Gottes lieben und das Wort festhalten, das Wort bewahren und nicht leichtfertig damit umgehen. Ja, mit denen wird es aufwärts gehen, die werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, von Glauben zu Glauben, von Kraft zu Kraft. Und was die in der Welt machen, die werden absaufen im Gericht. Früher oder später wird Zorn Gottes kommen und dann werden die Wellen auch uns erfassen. Ich sage euch, es kann gut sein, dass dem Sem, dem Ham und dem Japhet und ihren Frauen, vielleicht auch dem Noah selber, dass denen mal einen Moment lang schlecht war. Als die Arche sich plötzlich erhoben hat, ja, und begonnen hat zu schlingern über diesem Meer, und dann ging es hin und her und dann ging es ewig lang so zu, dass zunächst mal geregnet hat, 40 Tage Sturm und Regen. Ich meine, das geht doch aufs Gemüt. Du schaust den ganzen Tag zum Fenster raus und es tut sich nichts. Ne? Nur die ganze Zeit Donnern, Krachen, Blitz und vielleicht schwimmt mal ein Toter vorbei. Stell dir das mal vor. Und das 40 Tage lang. Ich meine, das geht doch auf dem Seier. Ja, du sollst halt nicht in die Welt schauen, sondern ins Wort hinein. Amen. Ins Wort genau hineinschauen. Denn eigentlich ist dieses Abheben der Archeschau und dieses Hochschweben ist nichts anderes als ein Symbol für die Entrückung der Gemeinde Jesu. Und wisst ihr was? Wenn ich so sehe, wenn ich so dieses Knirschen im Getriebe vernehme, dann bilde ich mir ein, ich merke, wie die Arche schon langsam grummelt, wie sie am Grund scharrt und wie sie bald beginnt sich zu heben. Da bist du dabei und da bin ich dabei, wenn wir das Wort Gottes lieben und dabei bleiben. Sag mal jemand Amen. Jetzt ist nicht die Zeit, mit diesem Buch hier leichtfertig umzugehen. Jetzt ist die Zeit, in der Furcht Gottes sich diesem Wort zu nähern und dieses Wort zu lesen und ernst zu nehmen. Ich schließe meine Botschaft ab. Kann ich ja machen, kann ja aufhören, wann ich will. Ist ja meine Gemeinde, kann auch überziehen. Ich schließe meine Botschaft ab mit einigen Sätzen aus dem Jakobus. Jakobus ist der Bruder Jesu. Wenn ich jetzt hier in meiner Bibel den Jakobus finde, Jakobus, komm raus, du bist umzingelt. Ist so eine Sache, aber jetzt ist er da. Jakobus ist erschienen, preis dem Herrn. Ich lese mal ab Vers 21. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und all die viele Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Nimm das Wort Gottes mit Sanftmut auf, das deine Seele, das griechische Wort ist Psyche, es bedeutet auch Leben, da wo du dich befindest mit deinem Bewusstsein, ja, kann das Wort Gottes retten. In anderen Worten, wenn du mal schlecht drauf bist, das Wort Gottes wird dich aufrichten, wenn du es ihm erlaubst. Du dürfst natürlich nicht zu Jeremia gehen, ja, wo es dann heißt, ne, erheb Totenklage auf kahlen Höhen. Wenn du deprimiert bist, vermute ich, das würde dich noch mehr deprimieren. Aber es gibt ja auch noch andere Stellen. Es gibt noch Psalm 23 und es gibt wunderbare andere Schriftstellen. Ja. Nimm das Wort, das in dich eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das deine Seele zu erretten vermag, das dir eine gute Zeit zu verschaffen mag. Das dich vor der Plage, die ganze Welt treffen wird, schützen wird und bewahren wird und erlösen wird. Leute, was für eine überragende Bedeutung weist Gott seinem eigenen Wort zu. Und jetzt geht's hier weiter. Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Was denn wichtiger? Was ist wichtiger, Taten oder Worte? Taten, ganz eindeutig. Na, und wenn du dich vom Wort Gottes zu Taten hinreißen lässt, soll es ja geben, na, dann wird Segen und Sieg bei dir Einzug halten. Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen ist. In anderen Worten, wenn jemand sich in den Spiegel schaut und sich nicht kämmt und sich nicht wäscht, ja, und sich um die Pickel kümmert, die in seinem Gesicht wachsen, und um die Bartstoppeln kümmert und was nicht alles, sondern einfach wieder geht, dann hat es nichts gebracht. Dann war es umsonst, dann war es für die Katz. Na, kannst du dir den Spiegel sparen? Kannst du dir das Hören des Wortes Gottes sparen? Wenn du schon weißt, ich höre zwar, aber ich werde es nicht tun, dann ist das Ganze wirklich müßig. Jakobus sagt, komm, wir müssen auch Täter sein. Vers 24, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, das ist die Bibel, und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Amen. Und wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern er betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Also musst du auch aufpassen auf das, was aus deinem Mund herauskommt, auf die Worte, die du sagst. Denn deine Worte transportieren auch Kraft. Schau, wenn das Wort Gottes voller Schöpferkraft ist, dann ist auch das Wort der Menschen voller Schöpferkraft. Und wir werden am Montagabend nochmal eine Botschaft hören von mir hier über die Schöpferkraft in deinen Worten. Manche verfahren mit ihren Worten so, als ob sie keinerlei Schöpferkraft hätten. Die sind offensichtlich so wenig von sich selber überzeugt, ja. Die haben so wenig Glauben an sich selber und an ihre eigenen Kräfte, dass sie reden, wie es ihnen in den Sinn kommt. Wenn du weißt, dass Gott Welten mit seinem Wort geschaffen hat und dass du deine Welt zumindest mit deinen Worten erschaffen kannst, dann werden auch deine Worte plötzlich etwas Besonderes. Und wie man die Kräfte Gottes in deinem Leben ganz bewusst freisetzen kann, zielgerichtet freisetzen kann, durchs Bekennen der richtigen Dinge, ja, und das Glauben der richtigen Dinge. Da werden wir am Montag nochmal reden. Am Montag ist der Ingolf Elzel hier. Ingolf war lange Jahre der Präses des Bundes der Freikirchlichen Pfingstgemeinden, also der oberste Pfingstler in Deutschland. Der wird morgen Abend schon da sein. Morgen Vormittag hören wir den Andreas Herrmann, morgen Abend den Ingolf Elzel und die Anne Henn hier, preist dem Herrn aus unserer Mitte. Hey, wann hast du schon mal so ein Staraufgebot an vollmächtigen Predigern? Für dich ganz bemerkenswert. Musst du also morgen dann unbedingt kommen. Amen. Gut. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen ermutigt, ja, das Wort Gottes ernst zu nehmen. War natürlich eine grundlegende Botschaft, eine Basisbotschaft, okay? Aber ich glaube trotzdem, dass für viele von uns die wirklich wichtig war. Wenn du das Wort Gottes bewahrst, wird das Wort Gottes dich bewahren. Und zwar vor den schlimmsten Versuchungen, die je über die Erde gekommen sind und kommen werden. Du wirst nicht getroffen werden. Gut.